Wieso nehme ich eigentlich ein Mikrofon? Die sind alle so nah dran, ne? Wahrscheinlich für die Aufnahmen doch mehr. Im Nachhinein dann, ne? Wenn sie sich das anhören. Gut, guten Morgen. Okay, wir sind alle wach, das ist gut. Schönen guten Tag. Guten Abend vielleicht sogar, ja. Es ist jetzt 18 Uhr, kann man ab 18 Uhr schon guten Abend sagen? Okay, gut. Ich sag trotzdem guten Morgen. Also auch wahr. Ja. Habt ihr Lust, jetzt auch ein bisschen zu studieren? Ein bisschen in die Bibel reinzuschauen, ein bisschen detaillierter mal reinzugucken, was das Wort Gottes uns sagt? Okay. Habt ihr, war das jetzt ein Ja oder?
Ja.
Ja? Okay, gut. Wo sind denn eure Bibeln? Kennt ihr noch den Werner? Der Werner, als er meinte, nehmt eure Bibel mit. Ja. Ich will heute mit euch ein paar Fragen aufwerfen. Ich will sie folgendermaßen einleiten. Zum pastoralen Arbeiten gehören viele Bereiche des Gemeindelebens. Ne? Es gehören die schönen Sachen dazu. Mit den Menschen Austausch haben, beim Gebetsfrühstück dabei sein oder Bibelstunden geben. Das sind die schönen Aspekte. Es gibt aber auch nicht so schöne Aspekte. Unter anderem, ja, wenn es um Streit geht, aber auch wenn es um Tod geht. Ja. Mal die Hände, also wer von euch möchte auch mal die Hand heben? Wer hat schon mal jemanden, dem im Herzen lag, verloren? Wo ist jemand schon mal gestorben, der uns am Herzen lag? Ja. Es ist immer noch mal ein Unterschied. Ob wir sehen im Fernsehen, da ist jemand gestorben, den wir nicht kennen, oder ob es Menschen sind, die uns nahestehen. Und bei mir war es so, dass ich natürlich auch persönliche Verluste erlebt habe im familiären Umfeld, aber so im beruflichen Kontext, das ist nochmal was anderes, wenn man dann auch Beerdigungen und Beisetzungen erlebt. Und so muss es so das Jahr 2013 gewesen sein. Ich habe so zwei Jahre bereits, so ungefähr ein Jahr habe ich Theologie gerade studiert. Und dann war es erforderlich, dass wir innerhalb des Studiums mindestens zweimal zu einem anderen Pastoren gehen für einen kurzen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen. Und das nennen wir dann so ein Kurzpredigerpraktikum. Innerhalb dieses Kurzpredigerpraktikums begleitest du als Student einen erfahrenen Pastoren und schaust dir so an, was das Arbeiten als Pastor so beinhaltet. Und ich hatte mich damals beworben im Raum Mannheim und bin dann dort angekommen. Und in der ersten Woche war mein Mentor leider nicht da. Der war terminlich anderweitig verplant, sodass ich in der ersten Woche mit jemandem anderes unterwegs war. Bei dem war es so, dass er einen Anruf bekommen hatte, dass da ein junger Mann gerade an den Kabeln hängt, an der Schwelle von Leben und Tod. Es war ein Unfall, ein Verkehrsunfall. Der junge Mann hatte zuvor, erst einige Wochen oder Monate zuvor, begonnen, die Bibel zu studieren und sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Beziehungsweise es war die Familie, die Eltern waren das. Und dann passiert so eine Tragödie. Die Familie musste eine schwierige Entscheidung treffen, hat sich entschlossen, die Maschinen abzustellen, weil es aussichtslos war. Und auch wenn der Mann, mit dem ich unterwegs war, der Pastor, mit dem ich unterwegs war, das nicht sein Bezirk war, ist er dennoch eingeladen gewesen, dieser Beerdigung beizuwohnen. Und dann bin ich dahin gefahren und war als Praktikant mit dabei. Und wie hört man sich so Ansprachen an, die so auf Beerdigung gesprochen werden? Die haben ja auch ganz unterschiedliche Anklänge. Aber das, was ich an dem Tag gehört habe, hat mich zutiefst erschüttert. Weil das, was ich dort vor Ort gehört habe, nicht in meine Vorstellungswelt, von der ich meine, dass sie biblisch ist, gepasst hat. Der Pastor hat vorne erzählt und aus der Perspektive des Verstorbenen gesprochen und hat versucht, die Angehörigen zu trösten. Und er hat ihnen gesagt, macht euch keine Sorgen, ich bin jetzt im Himmel. Mir geht's gut. Das Schockierende war, oder das Irritierende war, man wusste, dass dieser junge Mann gar nicht mit Jesus leben wollte. Und so stehe ich dann da, höre mir diese Predigt an und habe ganz, ganz viele Fragezeichen. Wie verhält sich das denn jetzt eigentlich? Was passiert mit Menschen, wenn sie sterben? Und wie predigen wir bei Beerdigungen? Was ist die Botschaft Jesu, wenn es um die Hinterbliebenen geht? Was ist die Hoffnung, die die Menschen trägt? Und ihr merkt wahrscheinlich, das Thema ist sehr groß und wir werden die Fülle aller Bibeltexte heute gar nicht so betrachten können. Deswegen will ich euch so ein paar Impulse mit auf den Weg geben, über die ihr dann auch weiter nachsinnen könnt. Und wir werden eine längere Textpassage lesen im Alten Testament. Okay, so als kurzer Umriss. Die Fragestellung ist klar. Lasst uns jetzt erstmal mit dem Neuen Testament anfangen und dort das Johannesevangelium aufschlagen. Johannes Kapitel 11, ab Vers 17. Es ist die Situation um Lazarus. Lazarus ist gestorben und wir lesen jetzt hier ab Vers 17. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird. In der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Dieses Gespräch zwischen Jesus und Martha ist herzzerreißend. Lazarus, ein guter Freund von Jesus, scheinbar stirbt. Und alle fragen sich: Jesus, du bist allmächtig, wieso bist du nicht früher gekommen? Standst du im Stau? Wieso bist du nicht gekommen? Wärst du hier gewesen, wäre das nicht passiert. Das Spannende ist, dass Jesus in der Antwort ihr gegenüber nichts dergleichen sagt, nach dem Motto: Ja, Lazarus ist jetzt im Himmel. Er war ja schon 4 Tage tot. Jesus sagt nicht: Lazarus sei schon im Himmel. Und er sagt gleichermaßen auch nicht: Lazarus ist schon in der Hölle. Nichts dergleichen sagt er. Was Jesus ihr sagt ist, und die Hoffnung, auf die er verweist, ist: Dein Bruder wird auferstehen. Die Auferstehung liegt für Jesus im Vordergrund. Und das lesen wir dann später in der Offenbarung, wo dann die Masse der Menschen auferstehen wird. Das ist christliche Hoffnung, dass alle, die jemals gestorben sind, wirklich alle auferstehen werden. Die einen zum Leben und die anderen zum Tod. Und Jesus sagt aber dann, also Martha antwortet Jesus auf diese Auferstehungshoffnung und sagt ihm: Ich weiß, dass Lazarus auferstehen wird. Wann? In der Auferstehung am letzten Tag. Das ist, was Martha glaubt. Das ist gängiges Gedankengut im ersten Jahrhundert unter den Gläubigen. Die Hoffnung ist nicht, dass, wenn ich sterbe, meine Seele in den Himmel oder in die Hölle kommt. Die Hoffnung ist das Gericht am letzten Tag. Die Auferstehung, die kommen wird. Das ist die Hoffnung. Und Jesus, was sagt Jesus ihr? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht verloren gehen, wird leben. Das ist der Schwerpunkt, den Jesus in seiner Überzeugung hat. Des Öfteren bezeichnet Jesu Menschen, die verstorben sind, als schlafend. Lazarus schläft, wird öfter auch in anderen Textpassagen gesagt. Wenn Menschen tot sind, sagt Jesus, sie schlafen. Und sie werden wieder auferweckt. Jetzt, wenn das alles so einfach wäre, wie kann es dann passieren, dass wir andere Vorstellungen haben? Es gibt auch in der Bibel ein paar Textpassagen, die gewissermaßen Fragezeichen aufwerfen, die auch so eine Vorstellung einer ewigen Seele unterstützen, vorgeblich. Mit euch gemeinsam möchte ich heute so eine Textpassage, die etwas länger ist, betrachten. Wir finden sie im Alten Testament. Im ersten Buch Samuel, in Kapitel 28. Das erste Samuel-Kapitel finden wir, wie gesagt, im Alten Testament. Ich schlage mal hier auf. Hier in 1. Samuel Kapitel 28 wird berichtet, dass der König Saul zu einer Hexe geht, zu einer Totenbeschwörerin. Und dann wird dort berichtet, dass Samuel von den Toten heraufkommt, um eine Botschaft an Saul zu bringen. Und dieser Text wird unter anderem dann auch mit aufgeführt, dass es so etwas wie ein Leben nach dem Tod gibt. Wir wollen die Textpassage gemeinsam lesen. 1. Samuel Kapitel 28 und wir wollen ab Vers 1 anfangen. Und es geschah in jenen Tagen, da versammelten die Philister ihre Heere zum Krieg, um gegen Israel in den Kampf zu ziehen. Und Achish sagte zu David: Du erkennst ja wohl, dass du und deine Männer mit mir im Heer ausziehen müssen. David entgegnete Achish: Gut, auch du wirst erkennen, was dein Knecht tun wird. Und Achish sagte zu David: Gut, ich will dich zu meinem Leibwächter für die ganze Zeit machen. Samuel aber war gestorben. Und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Aber Saul hatte die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land vertrieben. Und die Philister versammelten sich, kamen und lagerten bei Shunem. Und Saul versammelte ganz Israel und sie lagerten auf dem Gebirge Gilboa. Und als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch Propheten. Hier wird in dieser Geschichte eingeleitet, was passiert. Vers 3 schildert, dass der Prophet Samuel gestorben ist. Es ist der Mann, der schon in jungen Jahren wusste, dass sein gesamtes Leben Gott geweiht war. Als Hannah, seine Mutter, zu Gott trat und bat: Schenke mir einen Sohn, schenke mir ein Kind. Und dieses Kind soll dir geweiht sein. Das war Samuel. Und Samuel verbrachte sein Leben im Dienste Gottes und er war derjenige, der Saul zum König salbte. Er war es auch, der David zum König salbte. Und diese Bezugsperson, diese Vorbildperson ist jetzt tot. Und während hier beschrieben wird, dass Samuel gestorben ist und ganz Israel um ihn getrauert hat, bildet sich eine Front von Feinden um Israel herum. Saul ist König, er trägt die Verantwortung über dieses Land in diesem Moment und in dieser Zeit und er bittet Gott um Rat. Und so wird hier in der Bibel beschrieben, in Vers 6, dass Saul sich nach Gott ausstreckt und sich erhofft: Gib mir doch bitte eine Antwort. Und dann heißt es hier: der Herr antwortete ihm nicht. Weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch Propheten. Urim waren die Brustplatten der Hohenpriester, bei denen wir Anweisungen im Alten Testament haben, dass wenn das Volk Entscheidungen will, sie doch zu dem Hohenpriester gehen sollen und Gott würde durch die Brustplatten sprechen, ja oder nein. Aber Saul, der sich nach Gott ausstreckt, bekommt von Gott gar keine Antwort mehr. Und jetzt ist die Lage aber heikel. Feinde um ihn herum, die versuchen, Israel zu übernehmen und anzugreifen. Aber Saul, beziehungsweise Gott, antwortet Saul nicht mehr. Da gibt es keine Kommunikation zwischen Gott und Saul. Und so gleitet der Text über in Vers 7. Da sagte Saul zu seinen Knechten: Sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Und seine Knechte sagten zu ihm: Siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Und Saul machte sich unkenntlich, zog andere Kleider an und ging hin, er und zwei Männer bei ihm. Und sie kamen zu der Nacht, zu der Frau bei Nacht. Und Saul sagte, wahrsage mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir herauf, wen ich dir nennen werde. Aber die Frau antwortete ihm, siehe, du kennst ja das, was Saul getan hat, wie er die Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Und warum stellst du mir eine Falle, um mich zu töten? Und Saul schwor ihr bei dem Herrn, so wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Da sagte die Frau, wen soll ich dir heraufholen? Und er erwiderte, hol mir Samuel herauf. Als aber die Frau Samuel sah, schrie sie laut auf und sagte zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Und der König sagte zu ihr, fürchte dich nicht. Nun, was siehst du? Die Frau antwortete Saul, ich sehe einen Geist aus der Erde aufsteigen. Er sagte zu ihr, wie sieht er aus? Und sie antwortete, ein alter Mann steigt herauf. Er ist in ein Oberkleid gehüllt. Da erkannte Saul, dass es Samuel war. Und er neigte sich mit seinem Gesicht zur Erde und fiel nieder. Was für eine seltsame Situation. Diese Hexe von Endor weiß, dass in Israel der König Saul einen Befehl erlassen hat, alle Hexer und Weissager, Wahrsager rauszuwerfen, sie zu vertreiben. Und jetzt kommt da ein Mann, mitten in der Nacht, verkleidet, unkenntlich, und er fordert von ihr, jemanden von den Toten heraufzubeschwören. Und die Frau macht ihn darauf aufmerksam, hey, das ist illegal, was wir hier machen. Und der Mann, Saul, verkleidet als Fremder, sagt zu der Frau, ich schwöre bei dem lebendigen Gott, dir soll nichts passieren. Und dann fängt die Frau an zu beschwören, wen soll ich denn raufholen? Und dann sagt er, hol mir Samuel von den Toten wieder hoch. Hol mir den Samuel. Und dann schreit die Frau plötzlich auf. Und ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Ich stelle mir das so vor. Wenn ich jetzt die Frau wäre, die Samuel hervorholen soll, und Nina ist Saul, dann ist der Dialog zwischen den beiden da. Die Frage ist halt, was sieht Saul? Sieht Saul jemanden, der von den Toten hervorkommt? Es ist nicht so. Saul fragt öfter bei der Frau, bei der Wahrsagerin, was siehst du? Und die Frau beschreibt, was sie sieht. Und die Beschreibung dessen, was sie sieht, sag mir bitte, wie detailliert ist denn das? Sie sagt, ich sehe einen Geist aus der Erde aufsteigen. Wie sieht er aus? Ein alter Mann steigt herauf. Er ist in ein Oberkleid gehüllt. Ich finde, das ist nicht sehr detailliert. Und dann heißt es in der Bibel, in Vers 14, in der Mitte, da erkannte Saul, dass es Samuel war. Saul hört etwas aufgrund der Beschreibung der Frau und er versteht, ah, das muss Samuel sein. Dabei sieht Saul zu keinem Zeitpunkt eine dritte Partei in dem Raum. Nicht umsonst werden Wahrsager ja auch Medien genannt, weil sie zwischen der scheinbar unsichtbaren Welt und uns Mittler spielen, dazwischen stehen. Und Samuel ist hier in dieser Situation nur ein Konstrukt im Kopf von Saul. Wer redet denn die ganze Zeit? Es ist die Frau, die zu Saul spricht. Saul spricht nicht mit Samuel. Und das ist so ein Detail, das mir ein Stück weit auffällt und vielleicht euch auch auffällt. Vielleicht, wenn ihr eine ruhige Minute habt, geht diesen Text nochmal für euch selber durch, was ihr beobachtet. Innerhalb der Geschehnisse hier. Die Botschaft, die Saul hier bekommt, von diesem angeblichen Samuel, lesen wir uns auch nochmal durch ab Vers 15. Hier heißt es dann in der Bibel, und Samuel sprach zu Saul, Warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufkommen lässt? Und Saul antwortete, ich bin in großer Bedrängnis, denn die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht mehr, weder durch Propheten noch durch Träume. Da ließ ich dich rufen, damit du mir zu erkennen gibst, was ich tun soll. Und Samuel sprach, warum fragst du mich, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat. Und der Herr hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und es David, deinem Nächsten, gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen flammenden Zorn nicht an Amalek ausgeführt hast, darum hat dir der Herr das heute angetan. Und der Herr wird auch Israel mit dir in die Hand der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Und auch das Heerlager Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Da fiel Saul plötzlich seiner Länge nach zur Erde, und er geriet in große Furcht über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. Saul hört sich an, was Samuel, in Anführungszeichen Samuel, sagt. Und die Botschaft des Propheten Gottes lässt ihn in Furcht und Zittern zurück, in purer Verzweiflung. Mit der Warnung, dort wo ich bin, da wirst du auch bald sein. Die nächsten Kapitel berichten, wie Saul sein Leben verliert. Und dann mag man natürlich der Auffassung dann sein, hey, die Bibel schildert, dass Samuel mit Saul redet. Die Bibel schildert, dass es eintrifft, was Samuel zu Saul gesagt hat. Also schildert die Bibel, dass nachdem wir sterben, die Toten wieder beschwört werden können. Ich finde das ein wenig problematisch. Und zwar aus folgenden Gründen. Die Bibel schildert in den ersten Versen sehr explizit, dass Gott sich von Saul abgewandt hat. Explizit wird erwähnt, dass Gott Saul nichts mehr zu sagen hat, weil er sein Herz verhärtet hat, weil er Israel in die Irre geführt hat, weil er als König versagt hat. Und seine Sturheit bleibt bestehen. Jetzt redet Gott nicht mehr mit ihm. Und dann soll eine Hexe die Macht haben, den Propheten Gottes wieder hervorzuholen. Das ergibt in meiner Vorstellung gar keinen Sinn. Auch die Botschaft, die normalerweise von den Propheten kommt, ja, auch wenn sie hart ist. Auch wenn die Botschaften der Propheten im Alten Testament hart sind, haben sie immer einen Lichtschimmer, einen Hoffnungsschimmer. Wenn du deinen Weg änderst, dann kann es gut enden. Bekehre dich, tue Buße. Das ist die Botschaft, die durch Propheten kommt, wenn sie von Gott gesandt werden. Das, was hier passiert mit Samuel, dem angeblichen Samuel, ist, dass er Saul absolut kaputt macht in seiner Seele. Und das mutet viel dämonischer an, als dass es göttlich anmutet. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass in 5. Mose Kapitel 18 explizit Anweisungen für Israel stehen. Totenbeschwörer und Wahrsager nicht aufzusuchen. Das war ja auch der Grund, warum Saul versucht hatte, es wieder gut zu machen und die Totenbeschwörer und Wahrsager wegzuschieben, sie zu verbannen. Weil Gott es ja explizit verboten hat. Warum? Weil das, was dort gesagt wird, nicht göttlichen Ursprungs ist. Und die Menschen in Verzweiflung führt, in eine Auswegslosigkeit führt, die, vor der wir uns schützen sollten. Es gäbe etliche Bibelstellen, die man sich anschauen könnte bei der Vorstellung, was passiert, wenn wir sterben. Solche Texte werden manchmal herangeführt, auch im Alten Testament, im Neuen Testament gibt es auch ein, zwei Textstellen, die das so anmuten könnten. Aber wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass es in der Bibel hunderte Stellen gibt, Dutzende Stellen gibt, die davon sprechen, dass die Toten nichts wissen, dass die Toten ruhen, dass die Toten kein Gottesbewusstsein haben. Und etliche weitere, dass sie ihre alte Heimat nicht mehr heimsuchen würden. Das alles sind Textpassagen, die in der Bibel drinnen stehen, die uns zeigen, der Tod ist wie ein Schlaf. Und das ist es, was Jesus bekräftigt. Der Tod, der Moment, an dem wir sterben, ist der Moment, an dem wir wie in einen Schlaf geraten. Und der nächste Moment, der uns dann begegnet, ist die Wiederkunft Jesu, wenn wir unsere Augen öffnen. Das ist das Nächste, was wir erleben, sobald wir nach unserem Ableben hier auf der Erde unsere Augen öffnen. Wir werden nicht individuell gerichtet. Wenn wir sterben, kommen wir nicht individuell in den Himmel oder in die Hölle, je nachdem, welche Werke wir getan haben, weil die Bibel immer wieder in den Vordergrund stellt, dass das Gericht da ist. Am letzten Tag, dann werden alle auferstehen. Die Frage, die wir uns dann auch stellen müssten, wenn jeder von uns einzeln, entweder heute, also wenn wir heute sterben, wir dann im Himmel sind oder in der Hölle, warum dann überhaupt eine Wiederkunft? Zu welchem Anlass kommt Jesus wieder, wenn wir alle schon bekommen nach unserem Tod, was uns erwartet? Das wirft Fragen auf. Aber ich glaube, die Hoffnung, die uns trägt im christlichen Glauben, findet sich explizit auch in 1. Thessalonicher Kapitel 4 wieder. Trost, warum? Weil Paulus uns in diesem Brief explizit sagt, tröstet einander nun mit diesen Worten. Explizit erwähnt er das. Und worauf verweist er? Er verweist auf die Auferstehung. In 1. Thessalonicher 4 verweist Paulus auf die Auferstehung bei der Wiederkunft Jesu, indem er sagt, dass die Toten uns nichts zuvor, dass die Toten uns nicht zuvorkommen. Er sagt, während die Toten auferstehen und von ihren Gräbern auferstehen, werden wir, die wir lebendig sind, verwandelt werden. Und während Jesus uns entgegenkommt, werden wir ihm entgegengerückt. Gemeinsam, nicht individuell. Und bis dahin schlafen wir. Warum ist das tröstlich? Ich habe erst vor kurzem, schon jetzt ein paar Wochen her, hatte ich auch eine Beerdigung. Da ist ein Bruder unserer Gemeinde verstorben. Und im Austausch mit der Hinterbliebenen schilderte sie mir, wie tröstlich dieser Gedanke für sie ist, dass ihr Vater jetzt im Himmel ist, dass es ihm gut geht, dass er seine Ruhe hat. Und dieser tröstliche Gedanke hat für mich irgendwo so einen Beigeschmack. Und der Beigeschmack fängt bei deinem Leben dann an. Wenn es dir schlecht geht oder wenn es mir schlecht geht und Freunde und geliebte Verwandten von mir im Himmel sehen, wie ich hier leide, weiß ich nicht, wie sehr sie sich darüber freuen können oder ob nicht auch sie dann darunter leiden. Ihr merkt, es gibt etliche Fragen bei diesen Themen. Warum ist mir das wichtig? Mir ist das wichtig, weil es etliche Leute gibt, die Gefahr durch Totenbeschwörung zu sehr unterschätzen. Wir leben in einer Zeit, in der vieles Okkulte unterwegs ist. Und die Vorstellung einer unsterblichen Seele seinen Ursprung nicht unbedingt in der Bibel hat, sondern vielmehr in kulturellen Prägungen anderer Nationen, bei denen wir dann in der Bibel 2, 3 Texte finden und dann meinen, das sei doch das Gleiche. Dabei schildert die Bibel eine ganz andere Vorstellung. Und das, was wir prüfen sollten, ist, wie verhält es sich im Wort Gottes? Wir haben lange Zeit vieles gehört, es wurde uns lange Zeit vieles erzählt. Aber wir müssen im Grunde genommen alle Texte, die in der Bibel über ein Thema sprechen, konsultieren. Und dazu gehört, dass es auch schwierige Texte gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, bei der wir eine Offenheit haben müssen. Verstehe ich das gerade richtig? Oder was habe ich denn noch nicht verstanden? Paulus, Jesus legen uns nahe, dass die Auferstehung am Ende der Tage die Hoffnung ist, die die Christen heute trägt. Jesus, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, zeigen, dass der Tod hier, den wir vielleicht erleiden oder die Freunde von uns erlitten haben, eine Unterbrechung ist, wie wir sie im Bild jetzt mit dem Schlaf haben. Im gesunden Fall schlafen wir 8 Stunden. Ja, manchmal vielleicht ein bisschen weniger, manchmal vielleicht ein bisschen länger, aber diese Zeit von 8 Stunden fühlt sich nicht immer wie 8 Stunden an. Man macht abends die Augen zu, am nächsten Morgen wacht man auf, guckt auf die Uhr und dann sind 8 Stunden weg. Wenn man Glück hat, oder ja, nicht jeder mag gerne Träume, oder ja, es gibt ja auch Albträume, dann will man sich nicht daran erinnern. Manchmal wacht man auf und man kann sich an gar nichts mehr erinnern, was man geträumt hat. Sei es, wie es ist. Aber diese Zeit ist einfach schnell vorbei. Warum? Weil während wir schlafen, wir kein Bewusstsein haben. Und deswegen ist auch die Vorstellung, dass sobald wir sterben, wir unseren letzten Atemzug nehmen, unsere Augen sich schließen, die Wiederkunft Jesu das nächste ist, was wir sehen, sobald wir unsere Augen öffnen. Und das ist für mich ein tröstlicher Gedanke. Meine Augen zu öffnen und Jesus zu sehen. Die Hoffnung, auf die wir warten. Und dazwischen haben wir hunderte Fragen. Wir können nicht alles beantworten. Wir könnten tatsächlich fast gar nichts beantworten. Aber das ist die Hoffnung, die mir in der Bibel sehr, sehr viel Kraft gibt. Was passiert, wenn wir sterben? Ist ein komplexes Thema. Es gibt viele Erfahrungen, die Menschen in diesen Themen machen. Man könnte noch in den Bereich Nahtoderfahrungen gehen. Ja. Es gibt aber noch viel mehr Bibeltextstellen. Wir haben uns heute nur 2, 3 Bibeltextstellen angesehen. Es gibt ja viel, viel mehr noch. Aber ich will, dass wir einen Gedanken mitnehmen. Wir sollten uns nicht täuschen lassen. Wir sollten an dem festhalten, was wir in der Bibel vorfinden. Und wenn man dir erzählt, dass du in den Himmel kommst, egal was passiert, wie am Anfang in der Illustration ich erwähnt habe, ein Prediger, ein Verkündiger des Evangeliums den Leuten erzählt, der junge Mann, der nichts mit Jesus zu tun hat, der ist gerade im Himmel. Der ist gerade bei Jesus und dem geht's gut. Dann weiß ich nicht, ob das stimmt. Und ich weiß nicht, ob dieser falsche Trost die Menschen näher zu Jesus führt. Und vor solchen Gefahren sollten wir uns wappnen. Also, denen sollten wir begegnen, die sollten wir als Lüge enttarnen können. Und gleichzeitig, wenn wir leiden, weil wir jemanden verlieren, brauchen wir Trost. Und die Bibel hat Trost für uns. Lest doch gerne auch 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 13 bis 17 oder bis 18, ne? Muss ich nur mal gucken. 1. Thessalonicher Kapitel 4, und Kapitel 5 sind sehr tröstliche Texte. Und damit möchte ich auch die Predigt beenden. Amen.